ein frohes und gesundes neues Jahr. Euch allen schön, dass ihr auch im Jahr 2026 Hörerinnen und Hörer vom Brotherly Talk seid. Willkommen zu einer neuen Folge, Folge 51 übrigens, in der es, Zitat von Tim gestern per WhatsApp, viel zu besprechen gibt. Also ganz ehrlich, ne? Wenn so eine Nachricht von Mr. Das Glas ist bei mir immer halb voll kommt, dann würde ich mal lose davon ausgehen, dass wir heute und vor allem nach diesem Spiel gegen die Washington Commanders mal ganz genau reinschauen müssten in das wie auch immer gefüllte Kelly-grüne Glas von Tim. Deshalb direkt mal eine ganz wichtige Frage, Tim, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
Playoffs, Baby, Flo. Ich bin heiß.
Okay, da ist aber jemand sehr positiv.
Auf jeden Fall. Ich meine, endlich geht die Football-Saison los. Die Regular Season ist ja quasi nur sozusagen das Geplänkel vorneweg. Und jetzt wird richtig Football gespielt. Jetzt gibt's Do-or-Die-Spiele. Und das ist doch das, worauf man sich als Fan freut, wenn man nicht gerade Fan der Dallas Cowboys ist. Weil ich weiß gar nicht, ob die wissen, was Playoffs sind.
Wahrscheinlich wissen sie es nicht. Oder sie haben es verdrängt. Auch sind sie ja alle in Cancun mittlerweile.
Insofern. Ja, unter anderem die Cowboys, ja, das ist so. Ja. Auch die Commanders, wobei die wahrscheinlich mit einem bisschen besseren Gefühl als die Cowboys. Aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ja, ich meine, in Cancun wäre ich jetzt auch gerne. Hier in Frankfurt liegt schön Schnee. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Flo, im hohen Norden. Wie
sieht's da aus? Bei uns im Norden auch. Ja, ja, ziemlich viel Schnee.
Aber ihr habt noch Strom.
Wir haben noch Strom. Warte, ja, ich klopf dreimal auf Holz. So.
Ja, nee, den gibt's bei uns auch noch. Und ja, Cancun wäre jetzt schön, aber ich meine, ich stehe ja auch kurz vor einem Trip nach Philly, kann ich nachher nochmal erzählen. Und da wird's auch kalt sein. Und ja, Playoffs in der Kälte, im Schnee, das gehört dazu. Wir erinnern uns sicherlich alle noch gerne an diese schöne Schneeschlacht letztes Jahr gegen die LA Rams. Das war ja herrlich, wie Saquon Barkley.
Schöner Ausgang. Ja, schöner Ausgang, aber auch extrem eng und extrem spannend. War das härteste Playoff-Spiel der Eagles im vergangenen Jahr, ne?
Auf jeden Fall. Das war am Ende, wahrscheinlich kann man so sagen, so der entscheidende Schritt dann zum Super Bowl. Weil ansonsten hätten wahrscheinlich die Rams das gewonnen. Ich meine, die waren ja auch extrem gut drauf. Aber vielleicht sehen wir die ja wieder, vielleicht kriegen die ihre Revanche. Aber wenn das Ding in Philly stattfindet, was jetzt ja der Fall wäre, wenn man aufeinander trifft, dann glaube ich, haben die da auch eher weniger Bock drauf, aus dem warmen Inglewood rüber zu fliegen an die East Coast.
Das glaube ich auch. Es gibt ein paar schöne Fotos von der letzten Saison bei den Philadelphia Eagles auf dem Insta-Handle. Müsst ihr mal gucken. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Da ist unter anderem dieser Touchdown-Lauf von Saquon Barkley in dem Schnee dabei. Und zwar ein Schuss, wie er von vorne, also eigentlich nur sein Gesicht zu sehen ist. Er hat sich ja nicht nur so gegen den Helm gehauen, völlig absurd, falls ihr euch erinnert. Er hat sich auch noch selbst total abgefeiert bei diesem Run. Und das ist dann eben von vorne auf diesem Foto zu sehen. Sehr sehenswert. Also guckt euch das auf jeden Fall an. Guck mal, jetzt sind wir schon in den Playoffs und du so gut drauf. Hast du Woche 18 verdrängt, oder was?
Nee, verdrängt nicht, aber ich versuche jetzt das Positive rauszuziehen. Ich habe das Spiel geschaut und parallel, das war ja ganz spannend, haben die Kollegen aus den USA, die das Spiel gebroadcastet haben, ja immer rübergeschaut, was passiert da gerade bei Detroit gegen Chicago. Genau. Und das sah ja immer super gut aus. Die Lions haben ja klar geführt, dann haben die Cowboys, wollte ich schon sagen, die Chicago Bears ausgeglichen. Und das war schon spannend und die Eagles haben geführt, Detroit lag vorne, war ich gut drauf, hab mich extrem gefreut, weil das natürlich auch die Divisional Round in Philadelphia gesichert hätte. Und jetzt nehme ich es mal vorne weg, ich fliege nächsten Mittwoch nach Philadelphia auf eine Sport-Business-Konferenz, auf der ich sprechen darf und bleib dann natürlich nochmal, hänge ich ein Wochenende privat dann dran und hoffe natürlich nach wie vor, wenn gleich die Chancen jetzt ja deutlich kleiner sind, dass ich nochmal ein Heimspiel in den Playoffs bei den Eagles sehen darf. Und habe dementsprechend natürlich doppelt mitgefiebert. Und das hat mich, muss ich sagen, um auf deine Frage zurückzukommen, Stichwort verdrängt oder glücklich oder unglücklich, natürlich schon extrem geärgert, dass eben halt nicht der Number Two Seed gesichert wurde, weil das hätte mir halt eben auch das Spiel im Link gesichert in den Playoffs. Jetzt muss ich nehmen, wie es kommt. Vielleicht spielen die Eagles ja trotzdem zu Hause. Auch da werden wir später drauf zu sprechen kommen. Und von daher, ja, während dem Spiel, beziehungsweise nach dem Spiel besser gesagt, war ich schon sehr gefrustet, aber wir beide sind ja dazu da, das auch zu analysieren, das ein bisschen objektiv zu sehen und ich glaube, da gibt es genug Grund, mit frohem Mut nach vorne zu schauen.
Unter anderem. Trotzdem ist Frust sicher auch berechtigt. Wir werden im Übrigen gleich analog zu dem, was die Kolleginnen und Kollegen in den USA gemacht haben, wenn wir durchs Spiel gehen, auch nochmal euch parallel dann abholen, was in Chicago oder im Chicago Lions Spiel passiert ist. Da gibt es immer mal wieder von uns ein Update. Das war nämlich wirklich sehr, sehr spannend in den einzelnen Situationen. Und der Frust ist bei mir auch sicher da gewesen und ehrlicherweise auch noch ein bisschen da. Ich weiß nicht, ob es an dieser Stelle hilft, aber ich versuche auch mal einen positiven Twist reinzubringen, gleich zu Beginn. Seit dem vergangenen Wochenende ist nämlich klar, die Eagles sind das einzige Team in der National Football League, Tim, das seine Division 2 Jahre in Folge gewinnen konnte. Hat sonst keine einzige Franchise geschafft. Noch nicht mal die Baltimore Ravens. Wahnsinnsspiel übrigens gegen die Pittsburgh Steelers. Das war, also ich weiß nicht, ob es das beste Spiel des Jahres war, aber also was für ein Nailbiter. Unglaublich spannendes Footballspiel und ich habe in die RTL-Gruppe danach geschrieben, das ist einfach der geilste Sport der Welt und es ist so und ich bleibe dabei. Ja, also die Ravens nicht, die großen Kansas City Chiefs auch nicht und ich finde, das tröstet oder beruhigt oder hilft sogar ein bisschen nach diesem Spiel gegen die Commanders.
Ja, Trost brauchen wir, wie du schon sagst, brauchen wir ja auf keinen Fall. Ne? Du hast ja, irgendwie den Divisional Title zum ersten Mal verteidigt seit 21 Jahren, bist wieder dabei. Ja, und du hast es angesprochen, wenn man sich das Spiel anschaut, wie unglücklich die Ravens dann durch einen Field-Goal-Versuch am Ende ausscheiden. Ja. Wie knapp das beieinander liegt, eine komplette Saison, auf Deutsch gesagt, am Arsch, nur weil halt ein Field-Goal daneben geht. Das war so das
und
eine.
Entschuldige, dass dieser Rookie-Kicker dann die Balls hat, sich nach dem Spiel auch hinzustellen, sich den Medien zu stellen und das zu erklären. Hut ab, irgendein Teamkamerad von ihm hat gesagt, in 10 Jahren wird es eine Doku über den geben, weil dieses Ding, da wird man drauf zurückblicken, in 10 Jahren wird er der beste Kicker der Liga sein und hat irgendwie 5 Super Bowls gewonnen oder so, keine Ahnung. Und dann guckst du auf diese Situation zurück, dieses verschossene Field Goal und kannst drüber lächeln, was du im Moment nicht kannst. Aber ich fand es echt stark, dass der sich den Medien dann auch gestellt hat als so junger Spieler.
Auf jeden Fall. Und ich meine, das ist ja wirklich, klar, Kicker gewinnen keinen Beliebtheitspreis, außer bei mir. Am Ende ist es natürlich, bist du natürlich der größte Depp, auf Deutsch gesagt, wenn du so ein Ding verschießt. Aber natürlich liegt es nicht an einer Person. Aber natürlich prasselt jetzt brutal viel auf den Jungen ein. Ja. Wir drücken ihm natürlich die Daumen, dass er damit gut klarkommt und gestärkt dann wirklich in die nächste Saison wieder zurückkommt. Ich habe aber auch eine andere Analyse gesehen, die fand ich auch super spannend. Und zwar haben wir jetzt ja alle mitbekommen, NFC South, die ist ja auch auf Deutsch gesagt, heute reden wir mal Tacheles, Flo, die ist ja auch eine Shitshow gewesen, ne? Also ganz ehrlich.
Das ist so.
Was da abgegangen ist jetzt mit den Carolina Panthers, die dann irgendwie trotz Niederlage im Dreiervergleich trotzdem reinkommen und so weiter und so fort. Und dann hast du da Atlanta, die ja mit 8-9 ja auch ausgeschieden sind und die jetzt ja dann auch Tabula Rasa gemacht haben, GM gefeuert, Head Coach gefeuert.
Und GM, ja.
So, auf was will ich jetzt hinaus? Die sind Punkt beziehungsweise sieggleich ausgeschieden. Die haben Anfang Dezember verloren gegen ein katastrophales Team, nämlich gegen die New York Jets. Hätten die, und die gewinnen wahrscheinlich in 9 von 10 Spielen gegen die Jets, hätten die das Spiel gegen die Jets gewonnen, wären die als Division-Sieger eingezogen in die Playoffs, der Coach wäre safe noch da, der GM wäre safe noch da, wie ein Spiel, wie eine Entscheidung so eine komplette Saison verändern kann, das ist wirklich, du hast gesagt, der Football, der ist schon wirklich einmalig, das ist verrückt. Also, die werden sich jetzt auch denken, wir haben jetzt gegen ein Team, wie viel haben die Siege? Die haben 3 Siege, die Jets, geholt, haben wirklich katastrophal. Das erste Team, seitdem man rechnen oder denken kann, was keine Interception in der Saison gefangen hat. Das muss man sich mal reinziehen. Gegen die haben die verloren. Und deswegen wird jetzt der Head Coach und der GM gefeuert. Das ist schon verrückt. Und da muss man auch fairerweise sagen, das Business ist dann auch schon verrückt, weil jetzt haben die Jungs ihren Job verloren und am Ende wäre es ein Spiel gewesen und sie wären jetzt gefeiert und hätten die Divisional Round erreicht. Das T-Shirt und wie heißt das T-Shirt und Cap Game hätten sie dann sozusagen gewonnen und würden jetzt dastehen mit einer schönen NFC South Siegermütze. Es ist verrückt.
Hätte gibt's halt nicht im Sport.
Und in apropos, vielen anderen hast du dieses Interview von Tomlin gesehen?
Ja, mit dem Onkel?
Ja. Flo, die Story erzähl musst du mal. Jetzt erzählen. Nein, Flo, ich habe so viel Tacheles gesehen, jetzt darfst du mal. Also das ist ja wirklich sensationell wieder gewesen.
Ich krieg das Zitat nicht mehr auf die Reihe.
Ja komm, das sagst du jetzt nur so, damit ich es wieder sagen muss.
Nein, ja, mach du.
Also es gab dann irgendwie diese Frage nach dem Spiel von den Steelers gegen die Ravens an Coach Tomlin, wo er dann da saß und dann wurde so die hypothetische Frage gespielt, naja, was wären jetzt eigentlich gewesen, hätte der Kicker das Ding getroffen,
genau,
und sie wären ausgeschieden, würde er jetzt seinen Job verlieren und so weiter und so fort, und dann sagte quasi so grob zusammengefasst Mike Tomlin so, ja gut, hätte meine Tante Eier, dann wäre sie halt mein Onkel.
Genau, also, hätte meine Tante wie männliche Geschlechtsteile.
Ja, er hat es nicht so vornehm ausgedrückt.
Wäre sie mein Onkel. Ja.
Also, der Typ ist schon witzig, ja, muss man sagen. Und er hat recht. Ja. Hätte, wäre, wenn, bringt nichts.
Das ist so, das ist so. Komm, dann gehen wir schon mal so ein bisschen ins Detail. Denn wenn du sagst, es gibt viel zu besprechen nach dieser 24-17 Niederlage in Woche 18 gegen die Washington Commanders, dann gehe ich halt davon aus, dass wir nicht nur viel über die Backup-Cornerbacks heute sprechen und die Backup-Receiver übrigens auch und ein bisschen auch über Tanner McKee, nehme ich an, sondern zunächst einmal, Tim, über die Entscheidung, die Starter in diesem Spiel eben nicht zum Einsatz kommen zu lassen. Eine Entscheidung, die Nick Sirianni mitsamt Coaching-Staff ja relativ früh, glaube ich, in der Woche vor dem Spiel getroffen hat. Eine Entscheidung, die wir hier im Podcast und nach diesem Spiel, naja, also zumindest lose hinterfragen dürfen, finde ich. Wären wir nicht die Einzigen, die das tun. Einmal an dich. Ist es wirklich schlau gewesen, deine Starter draußen zu lassen, zu verlieren und damit den Nummer 2 Seed herzugeben und eben nicht auf ein echt angeschlagenes Packers-Team in der ersten Playoff-Runde, sondern auf die 49ers zu treffen, die wohlgemerkt auch angeschlagen sind, muss man dazu sagen. Aber ein Packers-Team ja übrigens, dass du die letzten 3 Mal geschlagen hast. Und wenn du die Nummer 2 bist, hast du alle Playoff-Spiele zu Hause, ne? Und musst frühestens zum NFC-Championship-Game, dann zu den Seahawks nach Seattle. Und übrigens, wenn die Seahawks vorher rausfliegen, hast du als Nummer 2-Seed alle Playoff-Spiele zu Hause. Stattdessen musst du jetzt wahrscheinlich, wenn du die erste Runde zu Hause gegen die 49ers überstehst, in der Divisional Round dann nach Chicago in Soldier Field, wahrscheinlich, vielleicht, hätte und so, sofern die mit den Packers eben klarkommen. Ich gehe aber davon aus, so Tim, jetzt nochmal die Frage, war die Entscheidung, die Starter nicht spielen zu lassen, wirklich schlau?
Also die einfache Antwort ist sicherlich, und das ist wahrscheinlich auch erstmal die einzig valide Antwort, die nächsten Spiele werden es zeigen. Ja, weil der Grund, die Starter zu resten, war ja zu sagen, ich will top fit sein in der Wildcard-Round. Ich will dann auch meine Leute gesund haben in dem, was hoffentlich danach kommt. Also das heißt, dass vor allen Dingen das nächste Spiel wird es zeigen. Die Eagles dürfen nicht eingerostet sein. Das Team muss frisch sein. Die 49ers werden es nicht sein. Die haben nämlich mit ihren Startern gespielt. Da hat der Head Coach ja auch ein bisschen gestichelt in Richtung Philadelphia. Also von daher wird jetzt sozusagen die Zukunft wird zeigen, ob es eine richtige Entscheidung war. Das ist, glaube ich, mal eine valide Antwort. Und jetzt kann man natürlich aber auch auf das Spiel schauen, weil du hast völlig recht. Es hätte extrem große Vorteile natürlich gehabt, den Number 2 Seed zu haben. Aber wenn wir uns gleich gemeinsam dieses Spiel anschauen, nochmal gegen die Commanders oder darüber sprechen, dann werden wir sehen, dass dieses Spiel auch mit dem zweiten Anzug auf jeden Fall zu gewinnen war und vielleicht auch sogar hätte gewonnen werden müssen. Und von daher glaube ich, Stand jetzt, und wir können gleich noch gerne ein bisschen im Detail diese Frage diskutieren, aber meine erste Meinung, dann würde mich erstmal dann deine interessieren, ist jetzt, dass ich die Entscheidung erstmal, klar, wenn sie in der nächsten Runde sagen und klanglos ausscheiden, dann war es die falsche, aber erstmal als richtig erachte. Wie siehst du es, Flo?
Das finde ich gut, dass du das sagst. Das habe ich auf die Art und Weise auch noch nicht gehört. Also die nächsten Spiele werden es zeigen. Ich habe viele Antworten gehört. Ich habe übrigens auch viele Reaktionen zu diesem Spiel gehört, bevor ich mir das Spiel angeguckt habe in voller Länge und habe dann während des Spiels und danach so in der Rückbetrachtung so gedacht, so schlimm war das jetzt auch nicht. Also, und da sind wir wieder bei den Philly-Fans, die dann natürlich sehr schnell, sehr, sehr konsequent reagieren auf die Dinge, die da passieren bei den Philadelphia Eagles. Also, na klar, gab es Dinge, über die wir da sprechen müssen und auch viele Dummheiten, die passiert sind in diesem Spiel. Das machen wir dann gleich. So, jetzt zur Frage, war die Entscheidung schlau? Ich habe mir eine weitere Frage gestellt, als ich so drüber nachgedacht habe, und zwar diese hier. Und das ist wieder hätte. Tut mir leid, dass ich damit um die Ecke komme, aber hätte Nick Sirianni seine Starter spielen lassen und hätten sich davon 1-2 Spieler verletzt, dann wäre aber mal richtig was los gewesen in Philly. Also für Sirianni also habe ich so gedacht, egal wie du es drehst und wendest, ohnehin eigentlich gar kein Thema, weil er bei der Entscheidung eigentlich eh nur verlieren kann.
Absolut, ja, das hast du völlig richtig erkannt, 100%. Also so oder so hätte er auf die Nase bekommen. Und genau. nur ein tiefer Playoff-Run rettet dich ja sowieso als Coach. Ansonsten kriegst du mit einem guten Team, was die Eagles ja sind, immer auf die Nase, wenn du ausscheidest. Ich habe mal auch mich so ein bisschen reingegraben in den, und du hast recht, ich habe es auch gesehen, also natürlich laufen da draußen wieder viele Fans Amok. Und natürlich freuen sich darüber die Medien ja auch, weil es gibt ja Klickzahlen und du willst ja auch eine gewisse Controversy irgendwie haben. Aber ich habe mich mal so ein bisschen in die Fakten reingegraben und da sind mir drei Sachen aufgefallen, um das mal so ein bisschen für mich vorab zu bewerten, weil, und ich glaube, das können wir festhalten, die nächsten Runden, hoffentlich Runden, Plural, werden es zeigen, ob das eine gute Entscheidung war. Aber was man jetzt schon sehen kann, ein Punkt, den ich auf jeden Fall schon mal als durchaus erwähnenswert erachte, ist, dass nach dem Spiel wurden verschiedene Starter der Eagles gefragt, ob sie es denn gut fanden, dass sie jetzt eine Pause bekommen haben, dass sie nicht gespielt haben. Und die einhellige Meinung war, dass sie es präferiert haben, nicht zu spielen und sich ein bisschen erholen konnten, jetzt in die Playoff gehen. Das finde ich schon mal wichtig, dass das Team, klar, ob da jemand jetzt wirklich gesagt hätte, ich finde das total doof, das sei mal dahingestellt. Aber zumindest ist es erstmal was, was ich grundsätzlich als positiv sehe. Dann ein zweites Thema, und das ist nicht von der Hand zu weisen, wenn man sich das Spiel anschaut und sieht, dass drei Eagles-Spieler, hoffentlich nicht zu schwer, aber definitiv etwas schwerer sich verletzt haben, nämlich Grant Calcaterra mit diesem fiesen Tackle, können wir gleich drüber sprechen, Brad Tooth, der Center, Brandon Johnson, das waren ja alles Backups für Dallas Goedert, Landon Dickerson und Reed Blankenship. Genau, Flo, du hast es richtig gesagt. Was wäre denn los gewesen, wenn Dickerson, Goddard und Blankenship jetzt ausgefallen wären für die Wildcard?
Blankenship wollte ja drauflaufen, hast du es gesehen?
Ja, genau. Ja, habe ich gesehen. wurde dann aber zurückgehalten. Also, das müsst ihr euch auch da draußen immer wieder so ein bisschen vor Augen halten. Jetzt habt's wirklich drei Spieler erwischt. Wenn die nicht gespielt hätten, wären das die drei eben erwähnten Starter gewesen. Also es wäre katastrophal gewesen. Gerade Dallas Goedert ist mit seinem Touchdown-Rekord als Tight End in Philadelphia unersetzlich für die Playoffs. Das haben wir auch letztes Jahr gesehen. Das ist das Zweite. Von daher, kleines Indiz, dass es vielleicht nicht ganz so schlecht war, die Starter zu schonen. Und jetzt komme ich mit einer absoluten Totschlag, auf Deutsch gesagt, Statistik. Nämlich, haltet euch fest, und Flo, du kennst sie vielleicht auch noch nicht, In den letzten 10 Jahren standen logischerweise 20 Teams im Super Bowl. Von den 20 Teams, die in den letzten 10 Jahren im Super Bowl standen, hatten 18 eine Bye Week. Entweder weil sie halt der Number One Seed waren oder weil sie im letzten Regular Season Spiel ihre Starter geschont haben. Die einzigen beiden Teams von 20, die den Super Bowl gewonnen haben und nicht geschont haben, waren die Buccaneers seinerzeit und die Rams. Also eine krasse Statistik, Flo, oder? Also das ist eine Ansage.
Wirklich eine krasse Statistik. Und wir wissen, dass diese Liga von Statistiken und Zahlen lebt. Ich frage mich immer, wer kommt dann im Coaching-Staff, also egal in welcher Franchise, mit genau dieser Statistik um die Ecke und sagt, natürlich resten wir unsere Starter, ne? Weil die Statistik zeigt, dass wir es müssen. Und wer segnet das dann auch ab? Ne? Also da möchte ich schon gerne mal Mäuschen spielen. So, also ich glaube, wir können uns da noch stundenlang drüber unterhalten. Ihr habt sicherlich auch eine Meinung. Schreibt die uns auch gerne, auch in der Nachbetrachtung. Und dann auch in den nächsten Wochen, wenn wir die Entwicklung der Eagles weiter sehen, weil dann greift ja das, was Tim eingangs gesagt hat, nämlich ob es die richtige und eine schlaue Entscheidung vor allem war, zeigt sich in den nächsten Wochen. Viele Starter bekommen also eine Woche Ruhe im Spiel gegen die Washington Commanders, bevor es dann so richtig spannend wird. Ne? Tim hat es gesagt, ab dem kommenden Wildcard-Wochenende heißt es gewinnen und der Traum vom Super Bowl lebt weiter. Verlieren und es wird womöglich eine sehr unangenehme Offseason in Philadelphia. Recht unangenehm eben dann auch diese 17-24 Niederlage in Woche 18, die wir jetzt in gewohnter Manier besprechen wollen. Die Eagles gehen mit 3 Siegen in Folge in diesen Saisonabschluss, darunter ja auch 29-18 gegen eben diese Washington Commanders. Und die hatten ja noch einen ziemlichen Hals, Tim, ne? Head Coach Dan Quinn auf jeden Fall, denn die Eagles, kurzer Rückblick, waren am Ende des Spiels in Woche, was war das, 16, ne? Ende des Spiels in Woche 16 ja nochmal für 2 gegangen, erinnerst du dich? Hättest du gar nicht tun müssen und das fand dann Dan Quinn gar nicht so lustig, zu Recht, fand ich. Und welche Rolle hat das deiner Meinung nach gespielt im erneuten Aufeinandertreffen dieser beiden Teams?
Keine. ich weiß es nicht. Also ob das wirklich noch bei ihm hängen geblieben ist. Was man also sicherlich sagen kann, die Commanders, für die ist die Saison ja richtig, richtig bescheiden gelaufen. Die sind nach den letzten Playoffs Jaden Daniels Offensive Rookie of the Year geworden, gehen die Saison rein, haben sich verstärkt. Deebo Samuels ist unter anderem ja dazugekommen, wollten wirklich wieder angreifen. Und was ist passiert? Ja, genau das Gegenteil. Du hast eine katastrophale Saison gespielt, du pickst in den Top 10 im nächsten Draft, was nie ein gutes Zeichen ist für deine abgelaufene Saison. Saison. Und ich glaube, die wollten auf jeden Fall einfach nochmal auch mit einem guten Gefühl rausgehen, um zu sagen, hey Jungs, das war ein scheiß Jahr auf Deutsch gesagt. Wir haben jetzt nochmal uns zusammengerissen. Die werden ja, und das muss man ja auch wieder sagen, ich habe es bei einem anderen Spiel, ich weiß gar nicht mehr, was das war, was ich mir da angeschaut hatte. Ich glaube, samstagsabends, das war das Spiel, ich glaube, Carolina gegen Tampa müsste es gewesen sein, wo auch nochmal gesagt wurde, man muss sich vor Augen halten, viele von diesen Leuten, die da miteinander Football spielen, werden das nie wieder in ihrem Leben tun. Ne? Also diese Teams zerbröseln ja, da ist ja 50% mindestens nicht mehr da nächstes Jahr. Und das ist schon krass. Also von daher ist, glaube ich, schon der Anreiz bei den Commanders sehr groß gewesen, nochmal als Gemeinschaft ein letztes Mal zusammen zu kämpfen und einen Sieg zu holen. Ich glaube, das hat sicherlich überwogen, könnte ich mir vorstellen.
Glaube ich auch. Und dann dieser Punkt von Dan Quinn, ich glaube, der hat es auch nochmal angesprochen kurz vor dem Spiel. Und dann willst du so natürlich oder positiv aus der Saison rausgehen. Das macht nochmal was aus, das auf jeden Fall. Erstes Play dieses Spiels, Tanner McKee, über den sprechen wir gleich noch ein bisschen intensiver. Auf Devontae Smith für 17 Yards und ein neues First Down. So, jetzt kommt ihr um die Ecke und fragt euch zu Recht, okay, warum hat Devontae Smith denn bitte gespielt? Die Antwort ist einfach, Sirianni hat ihn gefragt und er hat gesagt, auf jeden Fall spiele ich, Bruder. Ich will die 1000 Receiving Yards nämlich voll machen. Hat auch geklappt, Tim, 4 Targets für 52 am Ende. Damit beendet er die Saison als bester Receiver der Eagles, Ausrufezeichen, mit 1008 Yards vor AJ Brown mit 1003. Beide 1000. Tim, entschuldige, dass ich da jetzt nochmal drauf rumreite. Alles nett und alles toll für Devontae Smith. Aber ist das jetzt, wünsch dir was bei den Eagles? Oder trifft der Headcoach eine Entscheidung und die haben alle Spieler ausnahmslos zu akzeptieren? Was ist das denn jetzt?
Du hast völlig recht, ein absolut valider Punkt. Und tatsächlich habe ich auch den einen oder anderen Kommentar gesehen, der dann gesagt hat, naja, jetzt wird irgendwie Devontae Smith gefragt, ob er irgendwie die 1000 Yards kriegen will. Hat denn jemand, und vielleicht wurde das aber passiert, vielleicht ist es passiert und wir wissen es nicht, aber die Frage dieses Analysten war, naja, hat denn jemand letztes Jahr Saquon Barkley gefragt, ob er den Single-Season-Rushing-Rekord brechen will? Das ist eine valide Frage, gebe ich völlig recht. Ich würde jetzt sagen, als jemand, der sagt, okay, halb so schlimm, es macht eben einen Unterschied, ob du irgendwie ein Wide Receiver bist oder halt ein Running Back. Das Verletzungsrisiko beim Running Back ist mal deutlich höher. Und von daher sehe ich es relativ entspannt. Ey, aber
Devontae Smith wiegt 30 Kilo. Das ist total
das
gefährlich.
Das merkst du aber nicht. Ne? Also nein, vielleicht nochmal, also von daher, ja, es ist auf jeden Fall, kann man das kritisch hinterfragen. Ich finde es erstmal schön, dass du ihm wieder die 1000 gegeben hast. Wie gesagt, ich sehe es jetzt bei ihm als Wide Receiver nicht so kritisch wie bei Barkley, der von einer anderen Position spielt. Was ich aber noch sagen wollen würde, wie geschmeidig war denn bitte wieder dieser lange Catch, oder? Wie er sich da hochschraubt und das Ding da runterpflückt, also es ist einfach eine Augenweide, ihm zuzuschauen. Ich finde, es gibt wenig Wide Receiver, vielleicht sogar keine, die so elegant sind wie Devontae Smith.
Auch vor dem Spiel, das haben wir ja in Folge 50.
Das stimmt.
Nee, haben wir gar nicht. Ich war
bei dem mal nicht.
NFL, ich war bei RTL NFL Radio zu Gast, jetzt in der Tailgate-Show am vergangenen Sonntag. Und wurde da von Kutsche, liebe Grüße, gefragt, wer denn der bestangezogene Spieler der NFL sei. Und da habe ich es natürlich gedroppt und habe gesagt, also Pregame-Fits von Devontae Smith sind nicht zu toppen, sorry, aber da gibt es auch nichts zu diskutieren.
Ist nee, halt so. Also ich glaube ganz ehrlich, das wird, glaube ich, auch jemand, der nicht Eagles-Fan ist, wird das nicht in Frage stellen. Also Devontae Smith mit Abstand der geschmeidigste auf dem Platz. Und fern des Platzes.
Und abseits des Platzes. Wie schön. So, dann Backup-Quarterback Tanner McKee. Viele Stimmen gab es ja unter der Saison, die gesagt haben, die Eagles müssen Jalen Hurts benchen und McKee starten lassen, als es nicht so lief für Jalen Hurts. Ne? Also das hat sich jetzt mit diesem Auftritt, ja, wenn nicht erledigt, also zumindest relativiert, denke ich. Inkonstant, Tim, ist, glaube ich, das Adjektiv, das McKees Auftritt gegen die Commanders am besten beschreibt. Siehst du das auch so?
Ja, also vorne weggestellt, und ich finde, das gehört ja mal der Fairness halber dazu, bevor ich gleich auch ein paar kritische Punkte über ihn verlieren werde, vorne weggestellt, muss man natürlich sagen, weder hatte Tanner McKee in diesem Spiel die erste O-Line, noch hatte er die verschiedenen Waffen, ne, mit irgendwie Goddard und Receiver. Also von daher, das muss man, finde ich, ein bisschen mit fairerweise mit reinbeziehen. Nichtsdestotrotz, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, hat er ein schlechtes Spiel gemacht. Also das kann man auf jeden Fall sagen, und wir werden auf die eine oder andere Situation sicherlich gleich noch zu sprechen kommen. Aber das war keine gute Leistung und ich habe einen Kommentar gelesen und der ist wahrscheinlich richtig. Dieses Spiel hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass McKee auch nächstes Jahr wieder der QB2 der Eagles ist, weil eben keiner groß für ihn traden wird. Ist ein bisschen gemein, aber sicherlich hat sich die Chance deutlich erhöht, dass er auch nächstes Jahr wieder bei den Eagles auf dem Roster sein wird. Was ich persönlich nicht schlecht finde, weil er ist auf keinen Fall ein schlechter Quarterback und ich würde mich sehr freuen, wenn er nächstes Jahr wieder bei den Eagles ist.
Na, da siehst du mal wieder, was Momente im Football eben auch für Konsequenzen haben möglicherweise. McKee kam mit 5 Einsätzen, 356 Passing Yards, 4 Touchdowns bei 0 Interceptions und einer Completion Percentage von 68,8 in dieses Spiel. Sein zweiter Karrierestart übrigens, letzte Saison gab es für ihn einen Start ebenfalls in Woche 18. Ich glaube, das war gegen die Giants und da gab es auch einen Sieg. In diesem Spiel McKee mit 21 von 40 für insgesamt 241 Yards, einem Touchdown und einer Interception. Und er hat insgesamt, das sagt Tim völlig zu Recht, nicht so besonders gut gespielt. Der Auftakt aber vielversprechend, fand ich, mit dieser 17-Yard-Completion auf Devontae Smith. Dann aber ein Fehlstart von Cameron Latu und gleich der erste Sack gegen Tanner McKee. Und dann wird Tank Bigsby auf die Reise geschickt und kommt mit einem guten Lauf zurück bis an die ursprüngliche Line of Scrimmage. Tim, 106 Yards am Ende für Tank Bigsby. Ein echter Lichtblick für die Eagles in diesem Spiel.
Überragend. Also der hat ein unglaublich gutes Spiel gemacht. Und das, wie eben schon erwähnt, im Kontext von McKee, eben nicht bei der ersten O-Line, sondern auch nur bei den Ersatzleuten. Das muss man auch wieder darum da noch mit in dem Fall positiv mit einbeziehen. Das war eine unglaublich gute Leistung. Es gab ja sehr, sehr viele Stimmen, die gesagt haben, warum hat man ihn denn so selten spielen lassen? Weil einfach die Yards per Carry in den vergangenen Spielen auch immer wirklich hoch waren. Und man dann durchaus
super
mehr
shifty, super physisch, gute Hände.
Man hätte durchaus mehr in die Rotation gehen können mit Saquon Barkley auch in den vergangenen Spielen schon. Und ich glaube, die Stimmen sind lauter geworden. Umso unfassbarer ist das dann, was ab dem dritten Quarter passiert ist, aber mit ihm und wie oft er dann noch zum Zuge kam. Aber da kommen wir später noch drauf, weil da muss ich auch wieder sagen, ihr erinnert euch, die fleißigen Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, ich war ja auch mal ein großer Verteidiger des Coaching-Staffs, in Summe bin ich auch immer noch, aber natürlich mit Blick auf Petullo, den ich dann ja auch in den letzten Wochen immer stärker kritisiert habe. Also was da gecallt wurde ab dem dritten Quarter, um das vorwegzunehmen, das war ja ein absoluter Skandal, wenn man sieht, wie stark Tank Bigsby gespielt hat.
Josh Johnson ja drin für die Washington Commanders, 39 Jahre alt. Ich glaube, der ist irgendwie 16 Jahre in der Liga. Und der kriegt gleich mal Druck von Jahard Campbell, der die Chance auf einen Sack hat, fliegt aber so an Johnson vorbei. Ich weiß nicht, ob du dich an das Play erinnerst. Muss er eigentlich machen, bitte. Also, weil dann ist ein Tackle für Loss und ein Sack auf der Habenseite. Dafür dann aber Jeremiah Trotter Jr. mit dem Stopp. Und Jeremiah Trotter Jr. ist ein weiterer Lichtblick in diesem Spiel für die Eagles. Einer, der seine Chance auf jeden Fall genutzt hat. Zach Bourne, Nakobe Dean ja draußen. Und alle haben gedacht, das wird jetzt das Spiel von Jahard Campbell. Ne? Jeremiah Trotter Jr., ein 5-Runden-Pick übrigens aus dem Jahr 2024, hat ihm aber so ein bisschen die Show gestohlen, fand ich. 12 Tackles, ein Tackle für Raumverlust, guter Druck auf Josh Johnson, gutes Spiel von ihm, Tim. Und ich kann es auch schon verraten, neben Devontae Smith, Bigsby und Jeremiah Trotter habe ich auch nur noch einen Spieler, der so richtig abgeliefert hat gegen die Commanders. Ihr könnt ja schon mal überlegen, wer das sein könnte. Er spielt jedenfalls eine sehr stabile Saison und hat auch hier wieder gezeigt, was er kann. Hast du eine Idee, wer das sein könnte, Tim?
Ich war jetzt in Gedanken noch bei Trotter.
Ja, sag gerne noch was.
Ja, was ich sagen wollte, ist, die Tiefe auf Linebacker im Roster der Eagles ist ja unfassbar. Wir erinnern uns alle noch 2-3 Jahre zurück, als auf Linebacker gar nichts da war. Und
hätten die 49ers gerne übrigens.
Ja, grade. Das stimmt. Howie Roseman immer dafür gescholten wurde, dass er nie Linebacker draftet, zumindest nicht vorne. Und jetzt ist die Tiefe absurd. Flo, du hast es erwähnt. Da gibt's jetzt Zach Bourne, da gibt's eine Kobe Dean, da gibt's Jahard Campbell und da gibt's noch Jeremiah Trotter Jr. Also es ist absolut eindrucksvoll, was die Eagles da auf Linebacker-Position haben. Und Campbell, das werden wir sehen, wird immer stärker werden. Er ist ja sein erstes Jahr gerade in Defense. Das braucht noch ein, zwei Jährchen. Dann wird er wirklich ein absoluter Top-Guy sein. Und dann auch Zach Bourne, der dann ja auch in der Zukunft ein bisschen älter werden wird, wie wir alle, ersetzen wird. Und das Spannende, was in der Offseason, finde ich, zu sehen sein wird, ist, Na, Kobi Dean ist dann ja auch einer der Kandidaten, der fällig wäre für eine Vertragsverlängerung. Wir wissen alle, na, Kobi Dean hat einen unglaublich hohen Football-IQ, spielt überragend, war ja auch bei Georgia schon extrem stark, ist aber leider oft verletzt. Und wie man so schön sagt, your best ability is your availability. Also das, was sozusagen am meisten für dich spricht, ist, dass du immer verfügbar bist. Das ist natürlich leider bei einer Kobi Dean nicht da. Und die interessante Frage wird sein, er wird sicherlich bei Teams einen sehr hoch dotierten Vertrag angeboten bekommen. Es ist nicht unrealistisch, dass die Eagles sagen werden, du bist ein super Spieler, aber wir können und wollen nicht so viel Geld für dich ausgeben, dass das dann die Chance sein wird, weil man gesehen hat, was Jeremiah Trotter Jr. zum Leisten imstande ist, dass dann Jeremiah Trotter Jr. der Nachfolger der Kobi Dean wird. Behalte das mal im Hinterkopf.
Ist gespeichert. So, jetzt dein Tipp, wen ich noch als Lichtblick hier rausnehme aus dem Spiel gegen die Commanders.
Welche hattest du schon abgehakt, aus deiner Sicht?
Smith für die 1000, ja. Auch wenn diese Entscheidung, ihn spielen zu lassen, nach wie vor fragwürdig ist. Für mich, muss ich sagen. Dann auf jeden Fall Bixby. Und, warte mal, wen hatte ich denn noch? Bixby. Ach so, und Jeremiah Trotter Jr. Smith, Bixby, Jeremiah Trotter Jr. und einer fehlt.
Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Also ich weiß auf jeden Fall, wer es nicht war. Das wird Kelee Ringo sein.
Kelee Ringo war es nicht. Ist knapp dran vorbeigeschraubt.
Ja, okay. Dann bin ich mir relativ sicher. Zumindest steht
ist
der
aber
noch
ein
auf meiner...
Defensivspieler.
Es ist keiner.
Es ist ein Defensivspieler.
Ja, genau. Da bin ich mir relativ sicher, dass du denjenigen hast, den ich auch auf meinem Lobeshymnenzettel habe. Und korrigiere mich gerne, aber ich bin mir sehr sicher, dass das Jalix Hunt ist.
Volltreffer. Der hat ja unter anderem Safety im College gespielt. Hat er auch hier wieder gezeigt. Ne? Fängt seine dritte Interception diese Saison. Damit führt er die Eagles übrigens an. Als Edge-Rusher, Leute. Hat auch noch einen Fumble recovered später im Spiel. Sack-Leader ist er auch noch mit 6,5.
Super, das gab's Spiel, noch nie.
Super Saison.
Das gab es noch nie in der langen, glorreichen Geschichte der Philadelphia Eagles, dass ein Spieler Leader in Sacks und in Interceptions war.
Wirklich abgefahren. Ja, Drittrunden-Pick von 2024, super Spiel, super Saison. Hat eine tolle Entwicklung genommen diese Saison, muss man einfach sagen.
Der wird
sagen.
Auch einen dicken Vertrag bekommen und ist auf jeden Fall derjenige, der sich dann auch, er und vielleicht auch mit Phillips zusammen, der die Zukunft auf Edge Rush der Philadelphia Eagles sein wird.
Warum denn nicht? Die Cornerbacks für die Philadelphia Eagles in diesem Spiel. Kelee Ringo, Jacorian Bennett und Michael Carter. Und vor allem Kelee Ringo hat richtig Haue gekriegt wegen eines Plays, bei dem er total desorientiert übers Feld läuft.
Ja, aber es war nicht nur eins, fairerweise.
Ja, aber dieses eine, das wird natürlich hoch und runter diskutiert. Ich habe da auch eine Meinung zu übrigens. Diskutieren wir aber dann, wenn dieses Play dann auch stattfindet, später im Spielverlauf. Führt auch zum Touchdown übrigens für die Commanders bei so einem Bootleg von Josh Johnson über die linke Seite. Das machen wir nachher in aller Ruhe. Jetzt sprechen wir aber kurz nochmal über die Tiefe des Cornerback-Rooms bei den Eagles und in dem Zusammenhang, Tim, die Qualität von Cooper DeJean und Quinion Mitchell. Also wenn einer von denen nicht dabei ist in den Playoffs, was wir nicht hoffen, ne, dann wird es schon dünn, oder? Ich meine, gleich zu Beginn des Spiels nämlich, also auch total absurdes Holding von Jacorian Bennett gegen Terry McLaurin. Was macht der da, ne? Will der den tackeln ohne Ball? Das gab es ein paar Mal in diesem Spiel und sah so unbeholfen aus. Also verlier doch nochmal ein Wort über diesen Cornerback-Room der Philadelphia Eagles.
Ja, also erstmal, du hast angesprochen, die Tiefe des Cornerback-Rooms. Ich würde ergänzen, die nicht vorhandene Tiefe. Also es war wirklich katastrophal. Bennett konnte einem extrem leid tun schon fast. Weil der wurde da exposed ohne Ende. Das sah wirklich, du hast genau das richtige Wort verwendet, hilflos
unbeholfen.
Aus. Ja, genau. Ja. Hilflos, unbeholfen. Das war katastrophal. Das war auch die Antwort, warum wir ihn so selten gesehen haben. Weil Vic Fangio ihn nicht hat spielen lassen in den Wochen. Und was man auch sagen muss, ich sehe es genauso wie du, man muss hoffen, dass einfach Cooper DeJean und Quinion Mitchell sich nicht verletzen. Aber was man, finde ich, auch sagen muss über die letzten Wochen, dass man auch viel an Kritik zu Adoree Jackson zurücknehmen muss. Weil auch der hat das wirklich hinten raus jetzt richtig gut gemacht. Und das ist eine große Baustelle. Wir hoffen, sie reißt nicht auf durch Verletzungen in den Playoffs. Und wir werden sehen, dass an Tag 2 und 3 muss Howie Roseman im Draft etwas machen, wenn er es nicht in der Free Agency adressiert, weil da ist ja gar nichts da. Also das war wirklich katastrophal. Dahingehend hat das Spiel auch sehr geholfen mit Blick auf nächste Saison. Ich glaube, da hat der ein oder andere sich einen Gefallen mitgetan, wieder einen Roster-Spot zu kriegen. Und der ein oder andere hat sicherlich dafür gesorgt, dass er keinen Roster-Spot mehr bei den Eagles bekommen wird.
Wieder hätte, 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 ne? Ja. An Kili Ringo ist nicht alles schlecht. Stichwort Special Teams. Kommen wir gleich noch zu. Aber speichert das vielleicht auch schon mal ab. Brandon Graham früh im Spiel mit ein paar guten Aktionen. 16 Jahre in der Liga. Der kann es immer noch. Bei 4. und 3 gehen die Commanders dafür mit Erfolg.
Warte mal, Flo, weil du gerade Graham erwähnst. Ja. Eine Geschichte, bevor ich es vergesse, fand ich überragend. Eine Übertragung. In der Übertragung sind sie am Anfang so ein bisschen dann auch auf Jeremiah Trotter Jr. eingegangen und die haben vor dem Spiel mit ihm gesprochen. Steht natürlich auch immer wegen seinem berühmten Vater, der ja schon für die Eagles gespielt hat, dem ja. X-Man im Vordergrund. Mhm. Und dann wurde er wohl gefragt vor dem Spiel, naja, was denn in seiner Kindheit so seine, neben seinem Vater so seine Idole waren. Und dann hat er halt einfach eiskalt gesagt, ja, in meiner Kindheit war ich großer Fan von Brandon Graham. Und jetzt süß. Spielt er mit ihm, ne? Das ist so witzig.
Er ist wirklich cool, ja. Ja, komm, dann gehen wir in diesen Drive nochmal rein. 4. und 3, die Commanders gehen dafür erfolgreich. Kein Druck von Vic Fangios Defense und der Drive von Cliff Kingsbury's Offense geht weiter. Die Eagles halten dann aber ganz gut in der Red Zone. Hat mir ohnehin einigermaßen gut gefallen, alles, was in der Red Zone passiert ist. Nur ein Field Goal dementsprechend aus 24. Das Field Goal aber nicht gut, gedoinkt. Jake Moody kriegt es nicht hin. Ein 10-Minuten-Drive. Ja, war ein schöner Doink. Ein 10-Minuten-Drive der Commanders endet mit 0 Punkten. Das muss auch frustrierend sein, ehrlicherweise. Damit McKee wieder drauf mit seiner Offense, Bixby wieder stark. McKee findet wieder Devontae Smith und zwar gleich zweimal, vor allem bei drittem und kurz für 26. Und damit knackt er eben die 1000 am Ende des ersten Viertels. Das erstmal fand ich jetzt ganz okay aussah. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast.
Ja, es sah ganz okay aus, aber was mir die ganze erste Halbzeit überhaupt gar nicht gefallen hat, dass du eben auf den Third String Quarterback, das war ja nicht der Ersatzmann, sondern der Ersatzmann des Ersatzmanns, weil Mariota ja auch verletzt war, dass du auf den keinen Druck bekommst.
Kein Druck.
Das ja, war die komplette erste Halbzeit wirklich ein Problem, dass der Edge Rush überhaupt nicht zum Zuge kam und auch über die Mitte, über die Interior, nicht wirklich Druck aufgebaut werden konnte. Das sorgte halt eben dafür, dass Johnson halt relativ viel Zeit hatte und eben sich so ein 10-Minuten-Drive entwickeln konnte, weil das war nicht gut und das war einer der Gründe, warum die Eagles auch dieses Spiel verloren haben. Da war zu wenig Druck auf den Quarterback da, weil hätte er Druck bekommen, also auch da sind wir dabei, hätte er Druck bekommen, ganz ehrlich, der Mann, wie alt ist er? Ich glaube 39 oder so.
39, ja.
Der hat irgendwie für 14 Teams schon gespielt und es hat einen Grund, warum das nur der Third-String-Quarterback war und dass du so jemandem so wenig Druck machst, dann sieht auch so jemand ganz okay aus. Das war nicht gut, das hat mir nicht gefallen.
Jahan Dotson dann drauf, fängt auch gleich einen Ball im Gegensatz zu Will Shipley. Der lässt einen fangbaren Pass durch die Hände gleiten in der Red Zone. Shipley für mich sowieso, ich habe das immer mal wieder angesprochen, seit einigen Wochen ein kleines Fragezeichen, Tim. Mir fehlen bei Shipley zwei Dinge. Einmal das Herz, was ich letztes Jahr viel mehr gesehen habe, so von außen. Und vielleicht das eine oder andere Big Play bei ihm, wie im Super Bowl, ja. Wie gefällt er dir momentan?
Auch nicht gut. Also für mich in dem aktuellen Status, in dem er sich befindet.
Returns auch nicht gut übrigens, entschuldige.
Ja, genau, aber halt nur wirklich als Special-Teamer zu gebrauchen. Auch jetzt auch gegen den Ball, wenn er in den Special-Teams dann in der Defense-Rolle spielt, um dann eben schnell am Gegner zu sein. Aber das war nicht gut. Das ist definitiv auch einer der Kandidaten, der es sehr schwer haben wird, nächstes Jahr wieder einen Roster-Spot zu kriegen. Das hat mir auch gar nicht gefallen, weil du hast es gesagt, dieser getroppte Ball, den musst du fangen. Und das sind so Dinge, wegen denen du dann am Ende des Tages halt auch so ein Spiel dann halt nicht gewinnst, weil die Chancen, und wir werden noch ein paar weitere aufzählen, die Chancen waren da, auch mit dieser Truppe dieses Spiel gegen die Commanders zu gewinnen.
Dann fängt Grant Calcaterra aber einen Ball, und zwar in der Endzone. Sein erster Touchdown in diesem Jahr. 80-Yard-Drive für die Eagles, Touchdown Calcaterra 7-0. Und parallel führten die Lions gegen die Bears. Alles lief gut für die Eagles zu diesem Zeitpunkt. Dann zeigt sich Sidney Brown mal. Wir sehen ihn ja sonst immer bei den Special Teams. Ne? Hier ein guter Hit im Open Field, da hat es richtig gekracht. Trotzdem, durch die Luft hatte ich so den Eindruck, waren die Eagles einigermaßen anfällig. Neuer erster Versuch nach langem Ball von Johnson auf McLaurin. Ja'Korian Bennett dann mit einer Defensive Pass Interference, DPI, bringt die Commanders auf die 1-Yard-Linie der Eagles. Und das sehen wir nicht nur einmal in diesem Spiel. Und dann auch der Touchdown von Running Back Chris Rodriguez, 7-7. Geschenk von Bennett oder guter Drive von den Commanders, Tim?
Ganz klar Geschenk. Also, wie viele waren es am Ende? 3 oder 4 Mal kriegst du eine Pass-Interference auf der 1. Ja, und das kannst du dann irgendwie als Defense dann auch irgendwann nicht mehr verteidigen. Also.
Und zwar, und die waren schlimm. Ja alle irgendwie auch nicht strittig.
Die null,
waren ja
null.
Alle so glasklar.
Null. Der Kommentator, ich überlege gerade, es war auf jeden Fall nicht Fox, ich weiß gar nicht, wer es übertragen hat, das Spiel, oder was, Peacock war es, glaube ich sogar. Auf jeden Fall hat er auch gesagt, naja, ganz ehrlich, und es war ein bisschen böse, aber er hatte recht. Er meinte wirklich so, werf den Ball einfach hoch in die Richtung von Bennett und dann wirst du schon irgendwie eine Pass-Interference kriegen und das Ding zählt als gefangen. Also es war wirklich schlimm.
Du, und das machen Teams ja auch.
Ja,
die
klar.
Sehen ja sofort, sobald ein Backup drauf ist oder eine Schwachstelle sich zeigt, dann wird diese Position attackiert. Und zwar knallhart. Würden wir alle genauso machen. Also fair, das zu sagen, finde ich.
Ja, definitiv. Anyways. Das war wirklich schlimm. Das war wirklich schlimm. Und wahrscheinlich kann man wirklich sagen, mit halbwegs passablen Corners hättest du dann auch dieses Spiel gewonnen, weil es waren die Strafen. Ich habe am Ende, ich suche es gleich parallel mal raus, wie viele Strafyards es waren. Zwischendurch wurde mal eingeblendet, da waren die Eagles schon über 120 Strafyards. Ich suche es gleich nochmal raus, während dem Flo den nächsten Drive einleitet. Aber deswegen hast du das Spiel verloren.
9 Minuten noch in Halbzeit 1. Darius Cooper mit einem guten Catch. Parallel bauen die Lions übrigens ihre Führung gegen die Bears aus. Und wieder so ein starkes Play von Tank Bigsby. Über 30 Yards, Catch and Run. First and 10 dann auf der 14 der Commanders. Bei 4. und 1 geht Kevin Petullo dafür. McKee aus der Gun findet aber niemanden und damit Turnover on Downs.
Weiß musst ich du übrigens nicht, ob laufen?
Ja, oder das Field Goal kicken.
Ja, oder, so, also, oder das, aber beim 4. und 1, und das sehen wir später noch viel schlimmer, immer nur auf diese Passversuche zu gehen, klar.
Aus der Shotgun auch noch.
Ja,
auch
genau.
Noch, ne? Weil McKee fühlt sich ja under center viel wohler.
So, ja, und da sah er auch nicht schlechter aus, fand ich, am Anfang, im under center. Aber klar, vielleicht, also man hätte sagen können, er hat das gemacht, um halt alle gehen von dem Lauf aus, dann bewusst was anderes zu machen. Jetzt kann man sagen, so smart war er wahrscheinlich nicht, weil später hat er genau dasselbe immer wieder gemacht. Also, absolut. Ich finde, beim 4. und 1 dafür zu gehen, auch in dem Spiel, bei dem Spielstand, das kannst du auf jeden Fall machen, weil er vielleicht auch gesehen hat, dass die Defense, vor allen Dingen im Backfield, sehr anfällig war und dass du scoren aber musst.
Den Ball. Ja.
Aber, boah, ich war, also, wie gesagt, die Entscheidung, es zu machen, finde ich jetzt nicht schlecht. Aber die Ausführung dann wieder über einen Passspielzug und ja, also das, ja, kommen wir später drauf.
Two-Minute-Warning und hier das Big Play, das angesprochene von Jalix Hunt. Interception, seine dritte, das neunte Spiel der Eagles in Folge, habe ich mir aufgeschrieben, mit einem Takeaway. Richtig stark, genauso stark wie der Pass auf Darius Cooper. Er fängt den Ball nämlich dann kurz vor der Endzone. Schwach allerdings dann der Taunting-Call gegen Cooper. Der spinnt nämlich den Ball vor seinem Verteidiger. Richtige Flagge, Tim?
Ja. Also, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wie dumm ist das denn? Also, hat der Mann...
Aber das haben wir doch schon mal gesehen dieses Jahr.
Ja, aber hat
Cooper DeGene das auch gemacht?
Ja,
der hat auch
so ein
Taunting-Ding gekriegt.
Ja, aber es war ein anderes Taunting, ne? Der hat ja sich dann irgendwie so ein bisschen drüber gestellt. Das darfst du ja auch nicht machen, über den
Stimmt.
Gegner sich drüber stellen, wenn du ihn getackelt hast. Und aber dieser, also, das war ja nicht mal ein Touchdown. Also, ganz, wie dumm kann man denn sein, in random, ich würde mal wirklich sagen, ich überspitze jetzt mal, einen random Ball zu fangen, nach dem Motto, also so darf ich mich freuen, wenn ich in der NFL mal einen Pass fange, ja, weil ich werde wahrscheinlich niemals einen Pass in der NFL fangen. Aber da
Not
fängt dieser,
happen.
Also ganz ehrlich, das hat für mich ihn komplett disqualifiziert als Spieler. Wie kannst du denn bitte bei einem random Spielzug, der wichtig ist und der dich kurz vor die Endzone bringt, den Ball vor den Gegner spinnen?
Ja.
Also wie dämlich ist das denn? Das am Ende des Tages war auch einer der Gründe, warum die Eagles das verloren haben. Da möchte ich nicht über irgendwie Sirianni und die richtige Entscheidung, irgendwie Starter zu resten, irgendwie diskutieren. Oder ob Petullo irgendwie nicht in der Lage ist, mal die Laufspielzüge rauszufinden im Quarter 3 oder 4. Flo lacht schon. Da kann ich ausrasten. Wie dumm kann man denn sein? Und jetzt habe ich die Zahl auch. Die Eagles haben in diesem Spiel 123 Penalty Yards versus 19 von den Commanders. Also wenn du so dämlich spielst, ganz ehrlich, dann hast du es aber auch nicht besser verdient. Also katastrophal, was da zum Teil passiert ist. Nicht nur im Backfield, um da jetzt auch mal die Kollegen ein bisschen Schutz zu nehmen. Also katastrophal.
Die waren aufgeregt, die haben überpaced. Da kann schon mal eine Flagge fliegen. So. Und so ein bisschen dieses Euphorische und den Ball dann zu spinnen, ja. Also, ich find's so geil, dass du so Crash-Out gehst, nachdem du den Podcast eröffnest mit den Worten Playoffs, Baby. Richtig gut drauf.
Ja, du wolltest doch über das Spiel reden, Flo.
Entschuldigung, ja, ist irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist Kern dieses Podcasts, über die Spiele
ja,
zu reden.
Ja, ist es auch, und ich freue mich so auf die Playoffs, weil ich dann diese Spieler hoffentlich nie wieder auf dem Spielfeld sehen werde.
Ja, ja.
Teil zumindest.
Habe ich wohl die falsche, Entscheidung getroffen, Leute, mit der Wahl über dieses Spiel zu sprechen. Entschuldigung. So, komm, lass weitermachen. McKee dann mit der Interception. Die Commanders kommen nochmal in Field Goal Reichweite und machen was draus. A Beauty by Jake Moody, haben die Kollegen gesagt. Fand ich irgendwie gut. 10-7 und Halbzeit und parallel führen die Lions gegen die Bears. Zweimal waren die Eagles in der Red Zone der Commanders, Tim, blieben aber eben ohne Punkte, und da braucht es kein Fazit, das haben wir gerade von dir gehört. Halbzeit 2, erster Drive der Commanders endet mit einem Punt.
Um vielleicht das nur mal kurz nur noch festzuhalten, neben meiner ganzen Aufregerei ist es vielleicht gerade untergegangen. Dieser gefangene Pass, die Eagles wären auf der 1- oder 2-Yard-Line gewesen. Das wäre relativ sicher. Gut, jetzt kann man sagen, da wären sie wahrscheinlich wieder nicht gelaufen, hätten keinen Touchdown gemacht. Aber ich sag mal, mit einem normalen Play-Calling wäre das ein Touchdown gewesen. Und du wärst wunderbar aus der ersten Halbzeit rausgegangen. Bei allen Fehlern im Backfield, bei allem, was wir besprochen haben, das wäre ein Touchdown gewesen im Normalfall. Und dann hätten wir eine ganz andere Diskussion. Das wurde weggeworfen mit der 15-Yard-Strafe.
Hätte meine Tante männliche Geschlechtsmerkmale, wäre sie mein Onkel.
Du meinst, würde Cooper quasi wie ein normaler Footballspieler spielen, hätten die Eagles das Spiel gewonnen? Flo, ich gebe dir recht.
Es ist die Hätte-Folge, ne? Also wir können sie heute nur Hätte-Folge nennen. Ich weiß.
Ja, also ich wäre dafür, dem Ganzen einen positiven Twist zu geben. Den Titel, den ich mir überlegt habe, wäre Playoffs Baby. Aber let's see, gucken wir mal.
Diskutieren wir noch aus. So. Erster Drive der Commanders also endet mit einem Punt. Die Eagles müssen aber auch punten, 44 Yards. Und Kelee Ringo, es ist nicht alles schlecht, mit einem super Tackle. Special Teams kann er nämlich, das muss man sagen. Ne? Also das hat er wirklich gut gemacht. Dann aber auch gleich, ich weiß nicht, ob er da sein wahres Gesicht gleich wieder zeigt, ein Holding gegen McLaurin von Kelee Ringo. Auch das total unbeholfen, ne? Weil ich glaube, im Kommentar hieß es, oh, guck mal, Kelee Ringo hat nicht damit gerechnet, dass McLaurin auf seiner Route die Richtung ändert. Das ist so, ja, hä? Also, you had one job, ne?
Ja, genau. So. Und Flo, vielleicht noch eine kurze Sache. Du hast eben sehr gesagt, die Commanders punten im ersten Drive der Eagles, punten dann die Eagles. Aber auch da, ja, wir haben ja gesagt, wir wollen nochmal an der einen oder anderen Stelle auch Fehler adressieren und sie klar benennen. Und da würde ich ganz gerne mal kurz erwähnen, das war im dritten und halbwegs lang müsste das gewesen sein. Muss Tanner McKee ganz klar das First Down erlaufen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, in diesem entscheidenden dritten Versuch. Wirft er in eine Coverage.
In Doppeldeckung. Ja.
Genau, wirft er in die Coverage rein, das Ding wird weggeschlagen, war relativ einfach zu verteidigen und er hatte wirklich literally 10 Yards vor ihm, wo keiner stand.
100%.
Also er hätte einfach da reinlaufen können und er hätte nicht punten müssen. Wollte ich nur auch kurz adressieren. War nämlich keine schlaue Entscheidung von ihm und man hat auch ganz klar gesehen, und ich glaube, vielleicht jetzt eine gute Stelle, das zu erwähnen, Tanner McKee ist eben halt nicht der große mobile Quarterback, ne? Der mal irgendwie rumscrambelt und dann kommt. Er ist ganz klarer Oldschool-Pocket-Passer. Ich glaube, auch nochmal zu dem Thema zurück, wie gesagt, ich mag Tanner McKee, ich finde, er ist ein Top-zweiter Quarterback für die Eagles, vor allem, weil er nicht absurd teuer ist. Aber er ist eben meiner Meinung nach, keine Art von Quarterback, die du heute in der modernen NFL brauchst, wo von dir als Quarterback gefordert wird, dass du scramblen kannst. Das sehen wir bei allen Großen, das sehen wir bei Lamar Jackson, das sehen wir bei Mahomes, das sehen wir bei Josh Allen und so weiter und so fort. Mhm. Bei Herbert, bei Hurts. Das musst du einfach können, wenn du ein QB1 sein möchtest in der NFL.
Josh Johnson ist auch kein QB1, das zeigt er hier zumindest. Er fumbelt nämlich den Ball beim Snap und also der Snap war ein bisschen hoch, aber ich glaube absolut fangbar. Jalix Hunt recovert den Ball. Die Eagles starten damit auf der 28 der Commanders. Kurz danach, First and Goal, nach einem guten Catch von Britton Covey. Der hat ein paar ganz gute Catches gehabt, fand ich. Und bei drittem und Goal Bigsby hinter Latu rein ins Glück. Touchdown Eagles 14-10. Philadelphia wieder in Führung und zum Ende des dritten Viertels wieder mit dem Ball. Calcaterra muss dann aber runter und jetzt können wir mal über dieses Tackle sprechen. Das sah schon so ein bisschen nach einem Hip-Drop-Tackle aus. Für dich auch?
Ja, genau das. Punkt 1,
für mich ganz klarer Hip-Drop-Tackle. Mhm. Das ist für mich ganz klar eine Flagge, weil das ist gesundheitsgefährdend. Und Punkt zwei, ja, du hast recht, ich habe auch gelernt, die Referees werfen da oft nicht eine Flagge für, aus welchen Gründen auch immer. Und Punkt drei, was ich auch gelernt habe, dass diese Dinge im Nachgang von der NFL regelmäßig horrend bestraft werden. Und da denke ich mir so ganz ehrlich, wenn es die Regel gibt und im Nachgang wird der werte Herr eine relativ hohe Strafe bekommen, können wir übrigens mal dann vielleicht entweder posten wir es bei uns auf dem Insta-Kanal, wenn das raus ist, wie viel er zahlen musste, oder wir erwähnen es in der nächsten Folge. Aber da denke ich mir auch so ganz ehrlich, also wenn ihr die Regel habt und wenn ihr vor allem noch dann relativ hohe Strafen aussprecht danach, dann muss da auch die Flagge kommen. Und es hat eine Verletzung nach sich gezogen. Wir können alle nur hoffen, dass sie nicht zu schwer ist.
Next man up bei den Philadelphia Eagles, der nächste Tight End dann nämlich mit einem Catch, Kylan Granson, und das nächste Field Goal von Jake Elliott, 17-10 jetzt, der Nummer 2 Seed in Reichweite, da wird doch nicht etwa noch was passieren, oder? Die nächste richtig dumme Flagge fliegt dann allerdings, Pass Interference gegen Rookie Corner Mac McWilliams im Duell gegen Deebo Samuel, damit First and Goal und die Commanders First and Goal für die Commanders und gleich noch eine Pass-Interference, Tim. Boah, so viele Pass-Interferences, du hast recht. Diesmal gegen Jacorian Bennett. Also die Cornerbacks, ja, haben wir jetzt genug drüber gesprochen, glaube ich. Jeremiah Trotter Jr. dann mit einem Super-Tackle vor der Goal-Line, damit Dritter und Goal und dann allerdings Touchdown durch die Luft, Johnson auf Tight End, John Bates, und jetzt Ausgleich, 17-17, knapp 10 Minuten noch auf der Uhr. Wie war da dein Gefühl, Tim? Ich finde es schwierig, das zu beurteilen. Total dumme Flaggen, defensiv, offensiv war das, ja, weiß ich nicht, was war das? Ganz okay wahrscheinlich, ne? Bears inzwischen übrigens mit dem Ausgleich gegen die Lions, also du hast 17-17 hier und bei den Bears-Lions auch ausgeglichenes Spiel, da war es eben auch spannend.
Ja, also ich habe immer noch gehofft, dass die Eagles das irgendwie über die Runden bringen. Habe noch auch so ein bisschen auch auf ein Takeaway vielleicht gehofft, über eine Interception oder ein Forced Fumble oder ähnliches. Ja. Die Hoffnung war da und sie wurde am Ende leider enttäuscht. Aber also es war spannend. Ich habe das Spiel ja quasi schon wirklich so parallel live gesehen. Ich wusste nicht, logisch, also ich habe es nicht live geschaut, weil es zu spät war. Ich habe aber am nächsten Morgen den Wecker auf 6 Uhr morgens gestellt und habe mir wirklich das Eagles-Spiel nochmal ohne Ergebnis zu kennen, weil sonst macht mir das wenig Spaß. Habe mir das nochmal komplett live angeschaut und immer wieder parallel auch geschaut, wie steht's dann bei diesem anderen Spiel. Und es war mega spannend. Es war halt auch nicht rund. Und um mein Mikro auch wieder ein bisschen happy zu machen, bevor ich das noch vergesse, ich wollte auch noch mal einen Spieler explizit loben, weil in dieser Second- oder Third-String-O-Line, die Eagles da aufgestellt haben, ist mir ein Spieler wirklich sehr positiv aufgefallen, Flo. Ich weiß nicht, ob er dir auch aufgefallen ist, nämlich ein Rookie, den die Eagles in der 6. Runde gedraftet haben von den Texas Longhorns, der, finde ich, ein überaus gutes Spiel gemacht hat, nämlich Cameron Williams. Er hat sich ja sehr früh verletzt und hat jetzt sein erstes Spiel gemacht, auch sein wirklich erstes ernsthaftes Spiel. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jemand ist, den wir vielleicht dann auch in den nächsten Jahren immer wieder mal sehen werden und können die Hoffnung haben, dass das jemand ist, der sich auf Right Tackle vielleicht dann zukünftig irgendwann etablieren kann. Also den wollte ich ganz kurz nochmal bei euch da draußen auf den Schirm bringen.
Der ist aber auf Tackle geswitcht, ne? Ich glaube, der hat vorher Guard gespielt, ja, oder? Erste Halbzeit? Ja, genau. Ja, der hat das gut gemacht. Hat halt wenig Spielpraxis, ne?
Ja. So, und sehr jung, ne? Also erstes Jahr jung, und genau. Wir haben ja gesehen, also zweites, drittes Jahr, eigentlich im dritten Jahr bist du als O-Liner ja überhaupt erst wirklich in der Lage dann auch zu starten und schauen wir mal.
Ja.
Übrigens, auch das würde ich gerne nochmal erwähnen wollen, weil ich glaube, so manche Sachen hinten raus vergessen wir sie dann vielleicht doch wieder. Ist dir dieses eine, und das müsste im dritten Quarter gewesen sein, wo die Eagles wieder mal wegen einer Pass-Interference eben kurz vor der eigenen Endzone waren, wie fertig Ty Robinson war?
Da
hast
ich
du das gesehen?
Zu. Natürlich.
Ah, okay, sorry. Dann wollte ich es nicht vorwegnehmen. Dann vergiss das bitte gleich und wir gehen wieder rein ins Spiel.
Erstmal noch Jahan Dotson. Der muss nämlich einen langen Pass fangen bei drittem Versuch. Der war ein bisschen hoch, aber ich sage trotzdem, den muss er fangen. Tut er aber nicht und die Eagles punten schon wieder. So, und dann wieder eine Defensive Pass Interference. Keely Ringo gegen McLaurin. Fürchterlich, total berechtigt. Ich glaube, das haben wir jetzt alle verstanden. Die Commanders spielen dann so ein bisschen mit der Uhr und bewegen den Ball ganz gut, sind bei 6 Minuten schon in der Red Zone. Josh Johnson mit einem guten Scramble zu einem neuen First Down. Macht er aber auch, weil, und jetzt kommt's, wie heißt der? Ty Johnson.
Ty Robinson.
Oh, Ty Robinson. Robinson. Ty Robinson.
Genau, Fourth Round Pick aus Nebraska.
Der kam einfach, der war einfach durch. Der konnte nicht mehr. Ja, auch der, ne? Einfach fehlende Spielpraxis und so. Und dann hast du einen Drive, der irgendwie ein paar Minütchen geht. Und der war so fertig, der kam einfach nicht hinterher. Und dann dieser Bootleg über links, bei dem Kelee Ringo gar nicht gut aussieht, Tim. Also, was macht er da? Er muss den Quarterback eigentlich tackeln, dreht sich aber mitten im Play um und rennt eben einfach in die andere Richtung. Sag doch mal, wie du das erlebt hast, weil, also ich nehme es vorweg, ich finde, er muss das besser lesen, da sind wir uns, glaube ich, total einig, weil er der Letzte ist, der Josh Johnson an diesem Scramble hindern kann und ihn daran hindern kann, in die Endzone zu gehen mit dem Ball. Ich glaube, der hat einfach durch diesen kleinen Pump-Fake von Josh Johnson, den er ja gemacht hat, hat er gedacht, okay, der wirft den Ball jetzt über mich drüber und hinter mir ist noch ein Receiver in der Endzone und den muss ich covern. So, insofern, also keine Ahnung, ob es zu einer Ehrenrettung reicht, aber so ein bisschen tat er mir auch leid, weil, ja, ich fand, es war jetzt nicht so komplett dumm, was er gemacht hat.
Also ich fand's, also ich habe kein Mitleid gehabt. In dem Spiel wurde viel über Football-IQ gesprochen, für diejenigen von euch, die die amerikanische Originalversion gesehen haben. Und da hat man gesehen, dass eben Kelee Ringo keinen Football-IQ hat oder nur einen sehr geringen. Das war einfach nicht smart. Du hast es ja auch schon ganz gut geschildert und ich würde noch einen Punkt ergänzen. Er war ja alleine auf der Seite, auf der aus seiner Sicht linken Seite, also aus Sicht des Quarterbacks rechts, wo nicht hingespielt wurde, gab es ja Man-Coverage. Das hat man ganz gut dann auch gesehen in der Wiederholung. Und der Receiver, der dann quasi rübergekommen ist, der war gecovert vom zweiten Corner. Ich weiß gar nicht, wer zu dem Zeitpunkt zweiter Corner war. Und auf seiner Seite war kein Corner. Jetzt weiß ich nicht, ich gehe davon aus, dass ja, wahrscheinlich hat der Zone gespielt, aber es gab da halt einfach keine Receiver und du hast bereits gesagt, das ist der entscheidende Punkt. Wenn ein Quarterback 4 Yards vor mir steht und ich ja sehe, dass zwischen mir, dem Quarterback, nur noch freier Raum ist und die Endzone, kann ich mich doch nicht umdrehen, um nach einem Receiver zu schauen. Es gibt da einen Screenshot, den habt ihr sicherlich alle gesehen, der viral gegangen ist, wo man wirklich sieht, dass Johnson an der 3-Yard-Linie steht und Kelee Ringo mit dem Rücken zu ihm.
Yeah.
Das geht nicht. Also das geht nicht.
Damit steht es dann 24-17 für die Gäste. Tanner McKee versucht es nochmal. Guter, tiefer Ball auf Jahan Dotson. Und bei 4. und 3 überwirft Tanner McKee dann allerdings Kylan Granson, der offen war übrigens. Ja, dann ging es nochmal hin und her und das war es dann aber auch.
Grober Fehler von ja. McKee. Den muss er treffen.
Ja, muss er treffen. Das stimmt. Ne? Aber Josh Allen muss auch einen Receiver treffen. In der Endzone im letzten Play. Anyways, also hätte und so weiter. Ne? Parallel gewinnen die Lions übrigens gegen die Bears mit 19-16. Der Tisch war gedeckt, Tim, aber die Eagles greifen einfach nicht zu. Es bleibt dann eben beim 24-17. Ich glaube, ein Fazit müssen wir hier nicht mehr ziehen, was wir aber machen können. Doch, möchtest du gerne, dann hau raus.
Ja, weil ich hatte es am Anfang ja angedeutet und das ist ja das Gute, man kann sich ja sozusagen alles, was jetzt schlecht war, hat man in dem Spiel gesehen, man kann es verarbeiten, man kann daraus lernen und dementsprechend, ich hatte es angedeutet und angeteasert, dass meine Unzufriedenheit, die am Anfang nicht da war und ich ein großer Verteidiger war, mit Kevin Petullo immer größer geworden ist. Jetzt hoffe ich, dass man ausnahmsweise aus diesem Spiel etwas lernt und zwar... Flo hat eben das Spiel schön Revue passieren lassen. Wir haben einen wunderbaren Touchdown gesehen von Tank Bigsby, der die Eagles dann auch in Führung gebracht hat. Und nach diesem Touchdown, der war zum 14-10 im dritten Quarter, haben die Eagles dann geführt. Und Tank Bigsby, Flo hat es auch erwähnt, über 100 Yards Scrimmage, also in Summe zwischen Passing Yards gefangen und auch gelaufenen Yards. Nach diesem Touchdown im dritten Quarter hat tatsächlich Tank Bigsby durch Petullo nur noch einmal den Ball bekommen und ist dann direkt wieder 13 Yards gelaufen, also und danach nicht mehr. Die Eagles haben im vierten Quarter 15 Spielzüge ausgeführt, dabei waren 0, und ich wiederhole, 0 Laufspielzüge in einem Spiel, wo das Laufspiel extrem gut funktionieren hat. Tank Bigsbys letzter Carry, der von mir eben erwähnte 13-Yards-Lauf, war im dritten Quarter mit 2 Minuten 7 auf der Uhr. Und danach wurde nicht mehr gelaufen. Da hast du den Number 2 Seed weggeworfen. Es liegt nicht an den Startern. Es war auch kein gutes Play-Calling. Und das ist schlimm. Und ich finde es deswegen schlimm, weil das ist für mich das einzige große Risiko, was ich jetzt eben in der Postseason sehe. Und da können wir dann auch den Schlussstrich unter dieses Spiel ziehen. Du triffst aus welchen Gründen auch immer oftmals keine guten Entscheidungen, schießt dir ins Bein, wirfst dir ein Stöckchen zwischen die Speiche, wie man auch immer es sagen möchte, um bildlich zu bleiben. Und das macht mich ein bisschen sorgenvoll, weil die Eagles haben eine tolle Defense, mit die beste wahrscheinlich der NFL, also zumindest seit Woche 8 sind sie ja die beste. Das heißt, in Summe über die Regular Season eine der besten Top 5 Defenses der NFL. Du hast unglaublich gute Spieler auf den Skill-Positionen, auf Quarterback, Wide Receiver, Tight End, Running Back mit Saquon und Bigsby. Aber dieses manchmal, und ich formuliere es deswegen jetzt auch mal ganz objektiv und zurückhaltend, das ist dieses manchmal erratische und nicht nachzuvollziehende Play-Calling, das macht mir etwas Sorgen, weil du siehst, alle Bausteine sind da, um den Super Bowl zu verteidigen. Und ich habe ein bisschen Angst. Ich bin immer noch nach wie vor sehr optimistisch, was die Playoffs angeht, weil der Roster ist überragend. Aber das macht mir ein bisschen Sorge, dass manchmal solche Entscheidungen getroffen werden. Wir reden uns ja, das war, Flo, du erinnerst dich vor 2 Jahren genauso. Wir haben dann immer wieder gesagt, oder ich habe immer wieder gesagt, naja, vielleicht öffnet man ja auch das Playbook nicht, weil man noch nicht so viel in die Karten schauen lassen möchte vor den Playoffs. Ich habe wirklich ein bisschen Sorgen, dass dann solche nicht nachvollziehbaren, von außen dumm wirkende Entscheidungen gecallt werden, die dich dann vielleicht wirklich daran hindern, einen tiefen Playoff-Run zu machen. Weil der Tisch ist gedeckt, und Flo, du hast gesagt, auf der gesamten NFC-Seite, da gibt es keine Übermannschaft. Das ist das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen macht, weil eigentlich bin ich sehr, sehr optimistisch.
Du sagst doch nicht etwa, Kevin Patullo muss wieder konservativer werden im Play-Calling, oder?
Common Sense würde mir reichen.
Konservativ versus kreativ. Da war doch was im Brotherly Talk. So, Stichwort Postseason. So sieht dann das Playoff-Picture aus, Stand heute. 14 Teams ja noch im Rennen um den Super Bowl. Der Nummer 1 Seed in der AFC geht an die Denver Broncos. Das Team von Head Coach Sean Payton damit eine Woche Pause und erst in der Divisional Round wieder aktiv, das wisst ihr. Die Partien des Wildcard Weekends sind Chargers, Patriots, Bills, Jaguars und Texans, Steelers in der NFC. Haben die Seahawks erstmal Ruhe dieses Wochenende, schauen sie zu bei diesen Spielen hier. Packers, Bears, Rams, Panthers und die 49ers zu Gast im Lincoln Financial Field gegen die Philadelphia Eagles. Die letzte Partie dieser beiden Teams fand am 3. Dezember 2023 statt. Und dieses Spiel war ein absolutes Desaster für die Eagles. Mit 42-19 gab es eine richtige Klatsche von den 49ers. Wie wird es denn in der Wildcard-Round, Tim?
Ich bin relativ optimistisch. Das letzte Spiel in den Playoffs, was die Eagles gegen die 49ers haben, war ja das NFC Championship Game, wo die Eagles die 49ers vermöbelt haben. Die 49ers zu der Zeit auch etwas banged up. Das sind sie jetzt wieder. Das ist einer der Gründe, warum ich die Eagles hier, und übrigens nicht nur ich, sondern auch die Buchmacher, die Eagles hier in der klaren Favoritenrolle sehe. Mhm. Wenn wir mal ganz kurz drauf schauen auf den Spread. Die Eagles sind aktuell mit 4,5 Punkten favorisiert. Dementsprechend seht ihr hier schon, nicht nur wir sind optimistisch, was die Eagles angeht, sondern auch die Buchmacher. Wenn wir uns mal anschauen, wo ja oft diese Spiele in den Playoffs entschieden werden, sind ja die sogenannten Trenches, das heißt die O-Line und die D-Line. Hier hast du auf beiden Seiten, Lane Johnson wird ja erwartet, trainiert jetzt diese Woche auch wieder zum ersten Mal, ist noch nicht 100% sicher, dass er spielt, aber eigentlich gehen alle davon aus, der Kobe Dean soll ja auch zurückkommen. Aber nehmen wir mal an, Lane Johnson kommt wieder, ist die O-Line der Philadelphia Eagles viel besser als die D-Line der 49ers, die, wie ich gerade gesagt habe, banked up ist. Und dann ist auch die Eagles D-Line viel besser als die O-Line der 49ers. Wir haben gesehen, Brock Purdy hat Riesenprobleme gehabt gegen die Seahawks, die auch die 49ers ziemlich vermöbelt haben. Von daher denke ich, dass die Eagles basierend auf dem, was in der Line ist, einen ganz klaren Vorteil haben. Die Eagles spielen ähnlich wie die Seahawks. Ich denke, dass hier ein ganz klarer Vorteil vorherrscht. Die Eagles sind auch, wie wir ja wissen, im Run-Game, wenn es denn genutzt wird, sehr, sehr stark. Und die 49ers sind extrem schlecht in der Run-Defense. Also von daher, der Tisch ist gedeckt. Und was mich alle, so...
Ne? Fred Warner verletzt. Alle verletzt, ne? Fred Warner verletzt, keine Linebacker, Bosa verletzt. Also Das sieht nicht so gut aus bei den 49ers.
Ja, und was mich zu der Erkenntnis führt, dass die Eagles auf jeden Fall das Spiel gewinnen werden, ist, und jetzt kommt natürlich ein lustiger Funfact, ist, dass ein gewisser Alan Eck das Spiel leiten wird als Whitehead zwischen den Eagles und den 49ers. Und jetzt fragt euch, wer ist denn Alan Eck? Alan Eck ist ein Referee, unter dem die Philadelphia Eagles gerade 8-1 stehen, wenn er die Spiele geleitet hat. Sehr gut. Unter anderem war auch das 2023er NFC Championship Game dabei. Und die 49ers stehen 3-6, wenn Alan Eck seine Spiele oder das Spiel der 49ers leitet. Und jetzt kommt ein kleiner On-Top-Fun-Fact für euch, sozusagen die Kirsche auf der Torte. Jetzt könnt ihr mal raten, wo Alan Eck aufgewachsen ist. Nämlich in Williamsburg, Pennsylvania.
Natürlich. Ja.
Also von daher, der Tisch ist gedeckt, jetzt bring's bitte nach Hause. Und dann, Flo, ja, gegen wen spielen die Eagles denn dann? Können wir gleich auch nochmal gemeinsam. Aber wenn du noch etwas hast zu den 49ers, aber danach können wir gerne mal einen Blick drauf werfen auf das Playoff-Picture.
Alan Eck wird es schon richten, könnte auch unsere Folge heißen. Das ist auch nicht schlecht. Ja, so, genau, wir haben ja ein Tippspiel gemacht. Ich kann dir das sagen. Also ich habe...
Oder warte ganz kurz, wenn ihr das da draußen nicht kennt, die NFL hat ein ganz schönes Tippspiel, googelt mal NFL-Tippspiel und schickt uns gerne mal eure eigenen Tipps. Da bildet sich dann aus den einzelnen Tipps, aus den Projections, so ein schönes Super Bowl-Picture, so ein Playoff-Picture. Schickt uns das gerne mal und dann können wir am Ende mal abgleichen, wer da besser getippt hat. Und Flo, wie sieht's denn bei dir aus in der Wildcard-Round?
Die Rams gewinnen gegen die Panthers, die Eagles gewinnen gegen die 49ers, die Bears schlagen die Green Bay Packers, damit geht's gegen die Chicago Bears in der Divisional Round. Parallel spielen die LA Rams gegen die Seattle Seahawks und werden die Seahawks schlagen. Damit habe ich im Championship Game die LA Rams gegen die Philadelphia Eagles. Die AFC mache ich jetzt mal im Schnelldurchlauf. Da wird es im Championship-Game die Broncos gegen die Patriots geben. Und der Super Bowl lautet New England Patriots gegen die Philadelphia Eagles. Super Bowl-Sieger back-to-back Philadelphia Eagles.
Stark. Das heißt also sozusagen, das Revenge-Game der Patriots geht dann nicht zugunsten der Patriots aus und die Revanche bleibt aus.
Ich glaube, dass denen die Luft ausgeht nach hinten raus. Die werden so einen toughen Weg bis zum Super Bowl haben und dann auf dieser Bühne werden sie es nicht hinkriegen.
Sehr spannend. Find ich ein cooles Playoff-Picture. Könnte ich auf jeden Fall mit leben, vor allem natürlich auch mit dem Ausgang. Meins sieht ein bisschen anders aus, vor allen Dingen auf der AFC-Seite, aber beginnen wir mal auf der NFC. Wenig überraschend habe ich auch einen ganz klaren Sieg der LA Rams gegen die Panthers. Natürlich gewinnen die Philadelphia Eagles gegen die 49ers. Und, aber da war vielleicht auch ein bisschen Wunschvater des Gedankens, glaube ich auch basierend auf der schlechten Leistung der Bears gegen die Lions, dass die Banged-Up Packers hier vielleicht dann doch mal in einem klassischen Rivalry-Game die Überraschung schaffen und den Upset und die Bears schlagen. Das würde nämlich dazu führen, dass Flo's NFC Championship Game bei mir schon eine Runde früher stattfindet, nämlich in Philadelphia in der Divisional Round die LA Rams zu Gast sind, die natürlich verlieren gegen die Eagles. Das andere Spiel wird dann die Seahawks gegen die Packers sein, wo sich die Seahawks durchsetzen werden und dann im NFC Championship Game die Philadelphia Eagles in Seattle, wo sie ja 0-7 stehen, also das sollte vermieden werden, wo sie dann die Seattle Seahawks schlagen werden und in den Super Bowl einziehen. Und auf der AFC-Seite,
da sieht's... Kann Alan Eck das dann nicht pfeifen, das Ding?
Oh, das wäre natürlich die große Hoffnung. Also das, das könnte zum ersten Sieg der Eagles in Seattle führen. Bin ich bei dir. Ja, die AFC-Seite, ich hatte schon angedeutet, die sieht bei mir anders aus. Auch da jetzt, ohne auf Details einzugehen, aber für mich... Die Houston Texans werden die Steelers schlagen, überragende Defense. Die Bills werden die Jacks schlagen, wenngleich das, glaube ich, ein absolutes Knallerspiel wird. Die Patriots gewinnen gegen die Chargers und dann, und da kommen bei mir die hauptsächlichen Änderungen her, verlieren die Patriots bei mir schon frühzeitig, nämlich gegen die Texans, weil die hatten einen extrem schwachen Schedule. Ich glaube, die sind overhyped und die Texans sehe ich richtig heiß mit ihrer Defense. Die Texans wiederum verlieren dann aber bei mir im AFC Championship Game gegen die Bills und der Super Bowl ist dann Bills gegen Eagles und der erwähnte oder schon vorweggenommene Sieger von Flo auch bei mir, die Philadelphia Eagles.
Ich glaube, die Texans überschätzt du ein wenig. Also
ich finde nur die Defense cool.
Also gute Defense, aber offensiv, come on. So, also ja, das möglich. Damit wird es nicht tief gehen, glaube ich. Anyways, könnten wir ewig drüber sprechen. Wir haben ja auch, wenn wir schon bei Tipps sind, ne, wir haben ja auch letzte Saison oder vor der Saison mal geguckt, was sind denn eigentlich unsere Tipps? Das war in Folge, ich glaube 35 oder so hast du mir geschrieben. Da haben wir unsere Tipps mal hier offenbart im Podcast und ich habe nochmal nachgeschaut. Warte mal. Genau, in Episode 35 war das. Haben wir alle Spiele getippt. So, und jetzt rate mal, wer 11 und 6 getippt hat und gerade mit zwei Daumen auf sich zeigt. Rate mal.
Könnte der Flo sein.
Könnte der Flo gewesen sein. 11 und 6. Also, ein bisschen durcheinander mit den Ergebnissen, aber am Ende hatte ich eine 11 und 6 stehen.
Jetzt rate mal, was der wirkliche Grund ist, warum ich mich heute so aufgeregt habe. Ich hätte nämlich recht gehabt, weil ich 12 und 5 getippt habe. Hätte man dieses Spiel gewonnen.
Hätte, da ist wieder, hätte. Ja. Hast du aber nicht.
Nee, habe ich nicht. Und dementsprechend hat der Flo wieder sein unfassbar großes Footballwissen unter Beweis gestellt und ich ziehe meinen virtuellen Hut.
Danke, danke. Sehr schön. So, dann zum Schluss noch. Die Gegner der kommenden Saison stehen schon fest. Tim, erzähl, gegen wen geht's denn?
Ja, das habt ihr vielleicht gesehen und wenn nicht, dann habt ihr es jetzt hier exklusiv im Brotherly Talk zuerst gehört. Der Schedule kam raus. Das ist ja eine Mischung aus dem rotierenden Format der unterschiedlichen Divisionen, die dann gegeneinander spielen. Und dann hast du natürlich auch basierend auf dem Abschlusstableau nochmal eine gewisse Auswahl an bestimmten Gegnern, die du zugewiesen kriegst, weil die NFL, ihr wisst es ja, legt ja großen Wert auf einen ausgeglichenen Schedule. Die guten Teams kriegen mehr gute Gegner und so weiter und so fort. Die Eagles haben natürlich den großen Vorteil und ich komme gleich auch auf den Strength of Schedule zu sprechen, dass natürlich die Division per se mit den Cowboys und den Giants und den Commanders die Saison relativ schwach war, dass sie die nächstes Jahr zumindest auf dem Papier einen leichten Schedule haben. Sie spielen nämlich zu Hause, wenig überraschend, gegen die Cowboys, gegen die Giants und gegen die Commanders. Das werden selbstverständlich natürlich auch wieder die Gegner on the road sein, also sprich natürlich in der Division gegen alle drei Teams zu Hause und auswärts. Dann spielen sie zu Hause gegen die LA Rams, gegen die Seattle Seahawks, gegen die Carolina Panthers, gegen die Houston Texans, gegen die Indianapolis Colts und gegen die Pittsburgh Steelers. Mhm. Auswärts kriegen sie es zu tun mit den Arizona Cardinals, gegen den San Francisco 49ers, mit den Chicago Bears, mit den Jacksonville Jaguars und mit den Tennessee Titans. Worüber ich mich natürlich besonders gefreut habe, sie haben nämlich, ich habe es erwähnt, es hängt auch zusammen, wer spielt wie. Sie hätten nämlich, oder was heißt sie hätten, sie kriegen nämlich den Sieger der NFC South als Gegner zugewiesen und auch da hätte, das wäre nämlich klassischerweise eigentlich wieder die Tampa Bay Buccaneers gewesen, die, wie ihr wisst, mein großer Angstgegner sind. Und weil eben das nicht passiert ist, aufgrund dieses Dreiervergleichs, dieses Verrückten, die Carolina Panthers die Division gewonnen haben, spielen sie nämlich nicht gegen die Buccaneers, sondern gegen die Carolina Panthers. Und die Statistiken sagen, basiert auf dieser Saison, und wir wissen es ja alle, nächstes Jahr ist das ja nur Schall und Rauch, die Teams verändern sich, aber basierend auf den Ergebnissen dieser Saison, sagt der Strength of Schedule, dass die Philadelphia Eagles nur den 23 schwersten Schedule haben. Das heißt, sie haben einen relativ leichten Schedule auf dem Papier, hängt natürlich, wie gesagt, mit der schwachen NFC East Performance dieses Jahr zusammen. Aber nachdem man dieses Jahr den Schweiz zweitstärksten hatte, glaube ich, können wir damit voller Vorfreude nach einer sehr langen Playoff-Phase dann auf die kommende Saison nachschauen.
Da kann man sich wirklich drauf freuen. Also das war jetzt vor dieser Saison, war es ja so, waren es ja sehr gemischte Gefühle, ne? Weil es einfach ein wahnsinnig tougher Schedule war. Was das nach hinten raus bewirkt, das wissen wir ja noch gar nicht. Deswegen ist die Freude auf die Playoffs umso größer, auch im Zusammenhang mit den Patriots zum Beispiel, was du vollkommen zu Recht sagst, ne? Also da wird viel drüber gesprochen, sind die jetzt overhyped, weil eben so einen einfachen Schedule gehabt oder ist Drake May dann doch ein wahnsinnig guter Quarterback unter Vrabel und funktioniert das da so gut, dass es sehr tief gehen kann in diesem Jahr. Wir werden sehen. So, dann sind wir durch für heute. Ich sag ehrlich, ich schaue so mit gemischten Gefühlen nach vorne. Einen Ausrutscher kannst du dir jetzt in den Playoffs einfach nicht mehr leisten. Das sind die Playoffs, Baby. Ich hoffe, dass die Defense gesund bleibt und weiter so einen langen Atem hat und dass die Offense irgendwie ja, zu alter Stärke zurückfindet, vor allem aber konstant bleibt in beiden Halbzeiten eines Footballspiels. Das ist so mein Wunsch. Was wünschst du dir in einem Satz?
Einen Heimsieg gegen die 49ers und einen Sieg der Packers über die Bears, sodass ich nächste Woche für euch live aus Philadelphia berichten kann.
Das wünsche ich mir dann auch. Euch wünschen wir jetzt ein erfolgreiches Wildcard-Game. Der Eagles, wir hören uns dann nächste Woche mit der Analyse hier im Brotherly Talk. Bis dahin, macht's gut und Go Birds!
Go Birds.